Hier bei uns im Studio bei Radio Antimilitarista ist Mari vom Bündnis gegen das Cyber Valley. Warum gibt es ein Bündnis gegen das Cyber Valley?
Das hat sich ja vor einem guten Jahr gegründet. Anlass, glaube ich, letzten Endes, dass sich das Bündnis gegründet hat, war, dass bekannt wurde, dass Amazon in diese Forschungsinitiative Cyber Valley einsteigt. Und jetzt hier auch ein Entwicklungszentrum für maschinelles Lernen in Tübingen bauen will und dafür dann sogar städtische Flächen ankaufen kann, beziehungsweise das wird über eine Projektgesellschaft, die Reisch GmbH, angekauft. Und ich meine, Amazon ist aus vielen Gründen ein bekanntes und umstrittenes Unternehmen. An den Standorten wird ganz viel gestreikt. Die Arbeiterinnen bei Amazon, die rufen auch Konsumentinnen und die allgemeine Öffentlichkeit immer auf, diese Streiks zu unterstützen, weil Amazon halt so eine große Marktmacht und auch Macht gegenüber den Arbeitnehmerinnen entwickelt haben, dass man da sozusagen mit einem klassischen Arbeitskampf und Gewerkschaften und so gar nicht weiterkommt. Aber also in dem Bündnis haben sich dann ziemlich unterschiedliche Perspektiven und Kritikpunkte da am Cyber Valley auch sozusagen vereint.
Vielleicht kannst du ja noch mal kurz erzählen, was das Cyber Valley überhaupt genau ist oder sein will.
Das Cyber Valley ist eine Forschungsinitiative, nennt sich das selber. Also wurde gegründet, davor war öffentlich gar nichts bekannt, im Dezember 2016 mit einer Vertragsunterzeichnung zwischen der Max-Planck-Gesellschaft, dem Land, also der Landesregierung Baden-Württemberg, den Universitäten Stuttgart und Tübingen und 8 sogenannten Industriepartnern, die wesentlich aus der Automobil-, auch ein bisschen aus der Rüstungsindustrie kommen. Und ursprünglich war dann noch Facebook dabei. Facebook hat sich zurückgezogen. Gründe dafür sind der Öffentlichkeit nicht kommuniziert worden. Und dafür ist dann Amazon eben anderthalb Jahre später eingestiegen.
Und woran forschen die dann?
Also das Ziel von Cyber Valley ist, die Region zwischen Stuttgart und Tübingen zum deutschlandweit, auch europaweit zentralen, womöglich besten, wichtigsten, was weiß ich, Standort für die Forschung an künstlicher Intelligenz zu machen. Und da gibt es ja quasi verschiedene Modelle. Das Cyber Valley setzt tatsächlich auf eine sehr starke Industriekooperation und will, also das ist erklärte Absicht, die Region in ein Ökosystem für die Entwicklung künstlicher Intelligenz machen. Also Ökosystem heißt, es geht auch ganz weit drüber hinaus, über den eigentlichen Vertrag. Also wir sind irgendwie auch Ökosystem. Ökosystem bedeutet aber vor allem auch so in diesem Wirtschaftsberatersprech, zielt es ganz stark auf Start-up-Unternehmen ab. Also es sollen Unternehmensgründungen, auch eine unternehmerische Wissenschaft sozusagen, begünstigt, gefördert werden. Dafür gibt es auch eine Vielzahl, also es ist von außen total unüberschaubar, an Förderinstitutionen für solche Start-up, für so eine Start-up-Kultur. Es gibt auf der anderen Seite, will man halt eben auch Amazon dabei haben und andere Industrieunternehmen, die dann diese Startups womöglich aufkaufen oder, wie sich jetzt auch herauskristallisiert, so eine ganz komische Struktur, dass Wissenschaftlerinnen eigentlich beim Max-Planck-Institut oder bei der Uni dauerhaft beschäftigt sind, aber dann sozusagen für einzelne Wochen oder Monate an Unternehmen ausgeliehen werden. Und dieses Ziel dieser Start-up-Kultur, dieses Ökosystems wiederum ist, und das ist auch erklärtermaßen, und das ist ein Kernelement des Cyber Valleys, von der Grundlagenforschung möglichst schnell zur kommerzialisierten Anwendung zu kommen. Also ganz schnell die Wissenschaft sozusagen in so ein Laboratorium für Produkte zu machen oder eine verlängerte Entwicklungsabteilung sozusagen der Industrie.
Was ist denn generell problematisch daran, wenn Universität Hand in Hand geht mit Industrie oder mit Firmen?
Also ich finde es aus verschiedenen Perspektiven problematisch. Einerseits korrumpiert es irgendwie die Wissenschaft, wenn da ökonomische Interessen rankommen. Es führt auch zu einer Engführung auf Methoden, Fragestellungen, Instrumente, die eben industriell interessant sind. Das sieht man jetzt im Cyber Valley ganz stark. Also es ist wirklich, müsste man die Frage stellen, ob wir uns jetzt Maschinen sehen oder autonomes Fahren und solche Sachen jetzt als Gesellschaft weiterbringen, ob das auch wirklich sozusagen unsere Kenntnis über die Welt eigentlich verbessert oder ob es nicht primär was Neues schafft, was halt eben im Interesse der Automobilindustrie ist. Also da ist die Antwort relativ einfach. Also nochmal, um es konkret zu sagen, am Cyber Valley beteiligt sind eben Porsche, Daimler, BMW, ZF Friedrichshafen als Automobilzulieferer, aber auch Rüstungsunternehmen und Bosch eben auch als Automobilzulieferer. Und wenn die dann die Forschungsagenda, aber auch letzten Endes den Zugang zur Welt, der Wissenschaft zur Welt bestimmen, also was da für Fragestellungen überhaupt kommen, dann verengt das das halt auch. Das ist ein Problem. Anderes ist, also finde ich zunehmend empörend, dass im Grunde öffentliche Gelder, Steuermittel, aus dem Bildungsforschungsministerium ausgeschüttet werden und das erstmal so als ja, Forschungsmittel, als Beitrag zu Bildungssystemen verstanden wird, in Wirklichkeit aber ganz klar darauf ausgerichtet ist, Industrieinteressen umzusetzen und dass man eben auch sagt, die Uni ist im Grunde, bildet die humanen Ressourcen aus, die die Industrie braucht und die Uni, wie es jetzt aussieht, ist dann auch irgendwie so zur Grundfinanzierung von Wissenschaftlerinnen da, die dann aber privatwirtschaftlichen Interessen dienen sollen. Also das gibt es jetzt auch mit den Amazon Scholars, so vom Max-Planck-Institut, das ist jetzt nicht die Uni, sondern Max-Planck-Institut, die beiden Direktoren, die werden vom Max-Planck-Institut grundfinanziert, aber so einen Tag in der Woche arbeiten die für Amazon und werden von denen dann bezahlt. Das ist also, ja, das ist natürlich recht praktisch für die Industrie, wenn man so die ganze soziale Absicherung, die Grundfinanzierung von Wissenschaftlern übernimmt, aber dann die Industrie, die halt benutzen kann, wenn sie die gerade braucht, so. Und ein drittes Problem, das jetzt mich besonders betrifft oder von dieser wissenschaftlich-industriellen Kooperation ist tatsächlich, dass die sozusagen historisch doch auch typisch ist für Kriegs- oder Vorkriegszeiten. Also die schnelle Umsetzung von Grundlagenforschung in Produkte. Das ist halt bei einem Thema wie künstliche Intelligenz, das eben eigentlich eine durchgängig militärische Geschichte hat und ganz besonders im Moment von führenden Mächten und Armeen als Schlüsseltechnologie für die Kriegführung betrachtet wird, ist halt eine schnelle Umsetzung von der Grundlagenforschung in die Praxis, eine enge Kooperation zwischen Wissenschaft und Industrie, zumindest dazu geeignet, einen Rüstungswettlauf zu bedienen. Eigentlich kommt es genau so dieser staatlichen Planung und dem herrschenden Paradigma nach. Das haben wir gerade, beobachten wir gerade in verschiedenen Ländern und Blöcken, also von Russland über die USA bis hin jetzt eben auch nach Deutschland, dass alle sagen, okay, wir müssen die Technologie die ganze Zeit im Blick haben und wir müssen viel schneller dabei werden, immer wieder neue technologische Errungenschaften sozusagen ins Militär einzuführen, um da eine grundsätzliche Überlegenheit herzustellen. Und das haben wir gerade auf verschiedenen Ebenen, da ist auch Hyperschallwaffen und so, die echte Gamechanger sind, aber da ist eben künstliche Intelligenz auch ein ganz zentrales Thema. Und wenn da Wissenschaft und Industrie und wenn dann eben von Anfang an schon Rüstungsindustrie im Boot ist, enger zusammenarbeiten, deswegen hat ja hier die IMI auch die These da in den Raum gestellt, dass mit dem Cyber Valley so eine Transformation der Region in einen Rüstungsstandort stattfinden könnte.
VertreterInnen des Cyber Valley begründen ja oder sagen ja schon, es würde einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen, indem zum Beispiel die Forschung zur künstlichen Intelligenz zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird. Wie plausibel findest du das?
Also das kann ich nicht leugnen. Die Frage ist halt immer, was für eine Medizin? Also wird es dann auch tatsächlich irgendwann für alle zur Verfügung stehen? Es ist halt ganz offensichtlich, dass das nicht die Forschung am Cyber Valley prägt. Also gucken wir uns die Partner an. Daimler, Porsche, BMW, ZDF, Friedrichshafen, Bosch. Schauen wir uns jetzt die konkreten Themen an, die sie da haben. Maschinen sehen, Situationserkennung. Es ist auch ein bisschen so die Erfahrung, dass wenn Forschung irgendwie kritisch gesehen wird, dass dann immer mit Medizin argumentiert wird. Das hatten wir schon bei den Affenversuchen. Jetzt laufen die Affenversuche seit Jahren und immer mehr wird bekannt. Und es ist einfach ganz klar, da kommen keine medizinischen Anwendungen dabei raus. Da geht es im Grunde auch um so eine ganz grundlegende Fragestellung der Kybernetik. Einfach mal versuchen, irgendwie so Nervenbahnen zu belauschen in Lebewesen, während die bestimmte Aufgaben durchführen. Aber da hat man damals eben auch argumentiert, ja, da können ja irgendwann medizinische Anwendungen rauskommen. Ich finde, wir haben gerade ganz akute medizinische Probleme, auf die es auch, glaube ich, Lösungen gäbe, die aber nicht technischer Natur sind. Also die Lebenserwartung in den USA ist in den Jahren 2016, 2017 gesunken. Das ist kein Technologieproblem, sondern es ist ein Verteilungsproblem, ein Zugangsproblem zu Medizin. Und ich glaube, da könnte man viel mehr machen. Diese Spitzenforschung, die sich da medizinisch legitimiert, die ist eigentlich, naja gut, das ist nicht mein Kernthema, aber es ist eigentlich gar nicht mein Thema, aber ich habe schon das Gefühl, dass da ja mit medizinischer Argumentation Forschung betrieben wird, die letzten Endes ganz anderen Interessen dient. Und wenn da irgendwas rauskommt, was jetzt bei Kybernetik, künstlicher Intelligenz, Mensch-Maschine-Schnittstellen eben ganz typischerweise immer dieses Prothesenargument ist, dann ist das eine Technologie, die entweder nachher niemandem oder ganz, ganz wenigen Leuten zur Verfügung steht, weil wir viel banalere Probleme haben, die sich technisch oder medizinisch lösen lassen, wo aber einfach nicht genug Mittel da sind, um das sozusagen in der Breite bereitzustellen. So.
Ihr habt euch als Bündnis ja vor einem Jahr gegründet und mindestens seitdem ist dann eben auch den InitiatorInnen des Cyber Valleys eure Kritik bekannt. Was sagen die denn gerade zu dem, zu der Befürchtung, dass diese Forschung zur künstlichen Intelligenz dann auch zu Rüstungs- oder Kriegszwecken genutzt werden könnte?
Also die bestätigen das insofern, dass sie sagen, oh ja, das ist Dual Use, also alles, was man machen kann. Ne? Also da kam ja auch diese Brotmesser-Analogie, ne? Oh, Brot, da kann man Brot mitschneiden, aber kann man auch Menschen mit umbringen oder mit dem Feuer, damit kann man kochen oder Blockhütten anzünden. Da nehmen sie sich aus der Verantwortung, aber sie bestätigen oder sie verallgemeinern sozusagen alle Forschung, die man machen kann, kann auch irgendwie schädlich genutzt werden, aber das wäre ja nicht ihre Absicht und da könnte man ja nichts dafür. Und es wäre jetzt auch sowas passiert in Tübingen nicht. Also es ist eine ganz interessante Argumentation, jedenfalls auf diese These von der Transformation in Rüstungsstandort, da reagieren die Leute total angefasst und leugnen das, also weisen das zurück mit so einem ganz platten emotionalen Argument, ah, das wollen wir nicht und das passiert ja nicht in Tübingen. Und ein anderes Argument ist dann noch, ja, die Uni Tübingen hat ja die Zivilklausel und die Max-Planck-Institute hätten auch so Ethikrichtlinien und deswegen kann das nicht passieren. Und dann hat das Bündnis gegen das Cyber Valley ja gefordert, dass die Zivilklausel sozusagen auch auf den ganzen Technologiepark, der diese Start-up-Kultur sozusagen hosten soll, übertragen wird. Das wird aber ganz strikt zurückgewiesen, das geht ja nicht. Tatsächlich ist es so, dass die Zivilklausel der Uni nicht verhindert, dass Forschung mit Rüstungsunternehmen stattfindet, zum Beispiel zum neuen Chip-Design, das besonders energieeffizient sein soll und hohes Maß an Strahlung verkraften soll. Projektpartner ist Dark Cassidian und Airbus Defence and Space. Und auf der Homepage von dem Projekt ist als Anwendungsfeld die Eurodrohne genannt. Also die Drohne, die Airbus für die EU entwickelt, die sowohl im Inneren als auch zur Flüchtlingsbekämpfung als auch bei Interventionen im Äußeren eingesetzt werden soll. Das findet trotz Zivilklausel statt. Beim Max-Planck-Instituten hat jetzt neulich Spiegel veröffentlicht, das sind überhaupt die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die am meisten Projekte in den letzten 10 Jahren und mit dem größten Auftragsvolumen fürs Pentagon, also fürs US-Militärministerium durchgeführt haben. Also diese Ethikrichtlinien verhindern nichts. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt anguckt, die Entwicklung seit der Vertragsgründung Cyber Valley, was sich da schon getan hat, da hat sich Atos, das ist der Cloud-Dienstleister der Bundeswehr, mit der Übernahme von einem Start-up Science and Computing nach Tübingen eingekauft. ZF Friedrichshafen hat jetzt Breakforce One, das ist eine ganz neue Entwicklung, seit ein paar Tagen bekannt, vollends übernommen, sieht es als seinen Entwicklungsdienstleister. Das ist auch ein Startup, das schon in Tübingen ist und jetzt massiv ausgebaut werden soll, neuen Standort in Tübingen erhalten wird. Jetzt ist schon so ein Nukleus dieses Amazon-Entwicklungszentrum maschinellen Lernens hier. Das soll ja dann im Oktober entschieden werden, dass die dann ein städtisches Grund kriegen und ein richtig großes eigenes Gebäude für 200 Leute bauen. Amazon ist jetzt eben auch nicht einfach nur ein Paketdienst, sondern ist auch weltweit größter Cloud-Dienstleister mit über 30% Marktanteilen, also eine ungemeine Marktmacht. Und als solcher auch Cloud-Dienstleister des CIA bewirbt sich gerade um den größten Dienstleistungsauftrag des Pentagon, in der Geschichte des Pentagon, will da maschinelles Lernen sozusagen in die Datenverwaltung der US-Streitkräfte bereitstellen. Maschinelles Lernen, das ist das Thema von diesem Entwicklungszentrum, das hier entwickelt wird, das hier geplant ist. Und dann einfach anzunehmen, hier wird schon keine militärische Forschung stattfinden, weil wir in Tübingen alle so friedlich sind und weil das eigentlich niemand will und dass man das trennen könnte. Und dann einfach von Dual Use zu sagen, also da die Verantwortung wegzuschieben, wenn man gleichzeitig die Rüstungsindustrie vertraglich ins Boot holt und dann zu sagen, oh, da können wir aber nichts, das gilt ja für alle Forschung, da können auch negative Sachen passieren. Und wenn man sagt, wir wollen schnell von der Grundlagenforschung zur Anwendung kommen, das halte ich, also diese Argumentation, das passiert hier nicht, weil das will ja niemand und in Tübingen sind wir so friedlich, das ist sowas von flach gedacht. Da merkt man schon, dass, ja, da also kann ich nur den Kopf drüber schütteln. Ja.
In letzter Zeit war ja die Kampagne vor allem eben gegen Amazon. Da gab es ja dieses, oder ich weiß nicht, ich habe diese Buttons gesehen, Amazon, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, oder dieses Banner, das da, ich glaube, beim Stocherkahnrennen über Tübingen schwebte. Was ist denn, also, ja, also das ist schon irgendwie offensichtlich, aber vielleicht trotzdem nochmal zusammengefasst, was ist denn, warum muss man Amazon kritisch sehen?
Ich habe das Thema Arbeitsrecht, also die systematische Unterwanderung von Arbeitnehmerinnenrechten schon angesprochen. Es geht, glaube ich, Amazon noch um mehr als das. Amazon forscht systematisch in Bereichen, die sozusagen auch die Macht, die Organisierungsmacht von Arbeitnehmerinnen schmälern soll. Also sehr vieles, was sie machen, also das ist genau eine Form von Automatisierung, die es eigentlich den Menschen nicht leichter macht, sondern die Menschen weiter prekarisiert. Weltweit wird die ganze Zeit gestreikt bei Amazon. Da sind überall Kämpfe am Laufen. Ich bin ein Freund des Buches und auch des Buch Einzelhandels. Ich nehme denen auch besonders übel, dass sie da zum Beispiel das Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher übernommen haben. Und wenn man sich jetzt ein antiquarisches Buch da im Internet bestellt, dann verdient vor allem Amazon ganz viele Antiquariate, sind pleite gegangen. Sie arbeiten mit dem Militär zusammen. Sie sind einfach systematisch daran, immer mehr Lebensbereiche, aber auch wirtschaftliche Branchen abhängig zu machen von der Produktion von Daten, die sie dann wieder verwalten. Sie streben da immer eine Monopolstellung an. Es gibt da den Begriff des Plattformkapitalismus. Das finde ich eigentlich ziemlich plausibel, wie da beschrieben wird, dass jetzt gar nicht so sehr aufgrund von der Technologie, sondern von wirtschaftlichen Entwicklungen, politischen Entscheidungen, einer gewissen Risikokapitalstruktur jetzt eben diese Unternehmen entstehen, die strategisch positioniert sind zwischen verschiedenen Industriezweigen, zwischen Konsumentinnen und Anbieterinnen, also immer zwischen verschiedenen Gruppen, da die Datenverwaltung organisieren und so systematisch daran arbeiten, dass immer mehr Abhängigkeit von diesen Daten entsteht. Und die ganzen Infrastrukturen aufbauen und pflegen und eben auf Monopolpositionen aus sind. Und da ist einfach Amazon das beste Beispiel dafür. Sie sind auch katastrophal im Umgang mit Daten. Da ist ja bekannt geworden, dass die dann mal eine Person, die da abgefragt hat, was für Daten über sie gespeichert sind, haben sie irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Gigabyte Audiodateien, die dann diese Alexa bei einer völlig anderen Person aufgenommen hat, zugeschickt. Stundenlang waren da Gespräche drauf aus Wohnzimmer, Bad und Küche von einer anderen Person. Das haben die dann einfach mal verwechselt und zugeschickt. Ja, und das soll dann halt der Cloud-Dienstleister des Militärs sein und ist es jetzt auch zum Beispiel für die Bundespolizei. Ach, da kann man gar nicht aufhören, was an Amazon zu kritisieren ist. Aber also, ich meine, aufgrund ihrer strategischen Positionierung als Plattformunternehmen haben sie eben auch ein strategisches Interesse an Unterbindung von Datenschutz und auch die Menschen immer mehr dran zu gewöhnen, dass das ganz normal ist, dass Daten auch überall auftauchen können und dann auch mal geleakt und so, ne?
Wie kann denn Big Data für militärische Zwecke genutzt werden?
Also Big Data ist eigentlich schon irgendwie historisch eine militärische Idee. Ganz blöd gesagt wurde Big Data schon immer genutzt, um sozusagen auch Rechenkapazitäten zu optimieren, also so Dinge durchzusimulieren. Das Manhattan Project, mit dem die Atombombe in den USA entwickelt wurde, war ja auch wesentlich sozusagen ein EDV-Projekt, wo sozusagen die atomare Kettenreaktion tausendmal durchsimuliert wurde oder millionenmal. Und seitdem hält es eigentlich an. Big Data, gibt es auch Historiker, die sagen, das ist eigentlich die geheimdienstliche Idee, also bis zum Zweiten Weltkrieg war sozusagen die Sammeln von Qualitätsinformationen, also so klassische Spionage, typische Geheimdienstoperationen, und dann seitdem gibt es die Entwicklung, dass einfach immer dieses Sammeln von allen möglichen Informationen, Hauptsache möglichst viel, um daraus dann Prognosen, also dauernde Simulationen zu erstellen und Prognosen, das ist irgendwie so ein militärisches Phantasma seit vielen Jahren, dass man im Grunde jede mögliche Schlacht schon millionenmal durchgespielt hat. Tatsächlich gibt es ja unglaublich viele Visionen, auch dass man sozusagen automatisch Social Media und andere Medien auswertet, um dann zu wissen, wo die nächste Revolution, der nächste Konflikt ausbricht. Das ist so die moderne Variante von dem, was das so ursprünglich war, dass man so aus der Flugbahn von angreifenden Flugzeugen und Gefechtsköpfen berechnet, wo das nächste Flugzeug auftauchen wird, der nächste Gefechtskopf. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich weiß nur einfach, dass es ein unglaublich großes Thema beim Militär ist und dass es seit Jahrzehnten diese Leute wirklich halluzinieren lässt über Möglichkeiten, die Zukunft sozusagen vorweg zu berechnen. Ob das jetzt eine objektive Fundierung auf dem Schlachtfeld hat, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht einschätzen. Und jetzt noch was, also das ist eingebettet in eine Großtheorie des Militärs, also man darf das ja gar nicht unterschätzen, dass sich diese Leute sehr viel Gedanken machen und das ist die Theorie der Revolution in Military Affairs, die einfach sagt, wenn man auf einem militärisch relevanten Technologiefeld die Führerschaft hat, dann gewinnt man den nächsten Krieg. Und die ist total hegemonial, obwohl sie empirisch so gar nicht funktioniert, weil wir hatten jetzt ganz viele asymmetrische Konflikte, ne? US-Militär mit über 100.000 Soldaten in Afghanistan und haben nichts erreicht, über ein Jahrzehnt bald. Und da ist ja die völlige technologische Überlegenheit gegeben, ne? Also ich weiß es nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich weiß nur, dass es Glauben.
Aber es gibt ja immer dieses recht platte Argument irgendwie, ja, was juckt's mich denn, wenn irgendwie mein Smartphone oder Alexa in meinem Wohnzimmer mitkriegt, wie ich über Knoblauchbaguettes rede und das dann auf irgendeinem Amazon-Server abspeichere. Was glaubst du, wie problematisch ist es, wenn Daten von Einzelnen gesammelt werden, von zum Beispiel Amazon?
Ja, das ist jetzt tatsächlich auch gar nicht so mein Hauptthema, aber also was mir jetzt an dem Argument auffällt, ist, dass es irgendwie so parallel läuft zu ganz viel in diesem Cyber Valley-Diskurs, dass der Mensch immer nur so als Konsumentin auftaucht, die von technologischem Fortschritt profitiert, weil, das ist ja dem Schwäbischen Tagblatt ganz wichtig, das Shopping-Erlebnis verbessert wird. Und vielleicht ist es eine interessante Frage, ob das wirklich ein Problem ist, wenn wir uns einfach nur über Knoblauchbaguette unterhalten. Wenn wir uns einfach nur über Knoblauchbaguette und Klamotten unterhalten, dann kann es uns vielleicht wirklich egal sein. Wenn wir uns wirklich aufgeben, uns als politische Subjekte auch wahrzunehmen. Wenn man eine politische Meinung hat und die äußert, dann finde ich das ganz schön schnell, ganz schön wichtig, wer über die verfügen, also wer die überhaupt wissen kann, wer die anderen zugänglich machen, wer die veröffentlichen kann, wer die speichern kann, wer die weitergeben kann. Und da finde ich ganz wichtig einen Aspekt, den die Katinka Kühnreich, die ja jetzt auch 2-3 Mal in Tübingen war, das war allerdings auf einer Veranstaltung vom Forum Informatikerin in Berlin, und die gemeint hat, also das reimt sich, es klingt nicht besonders elegant, aber sie sagt, Regierungen kommen und gehen, die Daten aber bleiben bestehen. Also der Hinweis drauf, und wir beobachten das ja jetzt in vielen Ländern, dass es so einen autoritären Rechtsruck gibt, dass die Daten, die jetzt von Amazon oder whatever über uns gesammelt werden, dass die dann eben auch noch zur Verfügung stehen, wenn es jetzt einen rechten Putsch gäbe oder sowas, ne? Oder die AfD da immer näher in Regierungsnähe kommt. Und ich finde, wer sagt oder denkt, er hätte nichts zu verbergen, der hat entweder überhaupt keine Meinung oder nichts begriffen. Aber also das finde ich eine ganz traurige Aussage eigentlich. Gerade wenn man dran denkt, der Rechtsstaat, Demokratie, das kann noch viel weiter erodieren, als es jetzt gerade passiert. Um es ja nochmal den Bogen zu machen, wir haben festgestellt, also es ist ja bekannt, dass der sogenannte NSU 2.0 teilweise aus Polizisten besteht und die Opferanwälte von NSU 1.0-Prozess, deren Daten aus dem Polizeicomputer abgefragt haben. Es gibt jetzt schon rechte Netzwerke bei Polizei, Militär, die Todeslisten über Gegner führen für den sogenannten Tag X. Also ich halte es für gesponnen, ich bin jetzt kein irgendwie Apokalyptiker, der denkt, das steht bevor. Aber Leute, die sich dafür nicht interessieren und denken, ist doch egal, wer über meine Daten verfügt, ich habe ja nichts zu verbergen, das finde ich ganz traurige Haltung.
Um jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr wieder zur KI-Forschung zurückzukommen. Du hast ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, wie Big Data oder was sich Militärs von Big Data erhoffen. Was, also wenn ich an KI und Militär denke, denke ich automatisch an Drohnen, aber welche Einsatzmöglichkeiten gibt es da noch? Oder gäbe es, oder ja, gibt's?
Also eins habe ich genannt, diese Konfliktprognose sozusagen. Bei Drohnen gibt es KI auf allen möglichen Ebenen. Also mir hat mal ein Mathematiker erklärt, dass der Scheibenwischer von der Global Hawk Drohne sozusagen auch Maschinenlernen basiert ist, also sozusagen die Wahrnehmung, regnet es jetzt, muss irgendwas getrocknet werden, das ist also ganz viel KI findet schon so in der Sensorik statt. Eben auch die Prognose, wie jetzt ganz unmittelbar was passiert. Also man kann eigentlich ganz viele Sachen schon an einer Drohne tatsächlich durchspielen. Also vom Scheibenwischer, wo man sich jetzt auch fragen kann, wozu braucht eine Drohne eigentlich eine Scheibe? Also ich weiß gar nicht, was da gewischt wird. Über die Objekterkennung, also eine Drohne muss ja erkennen, ist das da, was ich da sehe, jetzt irgendwie ein Flugzeug, ein Lebewesen, muss ich da ausweichen, weicht mir das aus? Also bei so einer Objekterkennung ist ganz viel Maschinenlernen im Spiel. Dann gibt es ja sozusagen schon auch Drohnentötungen, die aufgrund, Signature Strikes, also aufgrund einer Datensignatur erfolgen. Also Drohne oder die implementierte Soft- und Hardware soll erkennen, ob jemand ein Gewehr trägt. Das wird dann auch dem Bedienerin so angezeigt. Dann muss man es gar nicht mehr selber erkennen. Dann wird diese Person sozusagen als Kombatant eingefärbt. Aber es gibt eben auch diese Signature Strikes, wo gar keine Person mehr die Entscheidung fällt, sondern wo das aufgrund von Bilddaten, aber auch Daten aus Social Media, Sensordaten, SIM-Daten, dann Leute einfach als Terroristen identifiziert werden in Pakistan und exekutiert werden. Das gibt es ja zum Beispiel auch schon. Das ist natürlich relativ spektakulär. Ich glaube gar nicht, dass das die Hauptanwendung von KI ist fürs Militär, aber auf allen Ebenen, auch Logistikprozesse, Ausweichmanöver, es ist einfach, wie gesagt, die Idee, alles schon mal durchzuspielen und die Zukunft sozusagen zu kontrollieren, indem man sie aus der Vergangenheit berechnet. Und das halt im Großen wie im Kleinen. Also es geht ja ganz viel um die Beschleunigung von Entscheidungsfindung. Also KI-gestütztes Fahrzeug, das quasi jeden Stein erkennt aufgrund von Gelerntem und da ausweicht. Ne? Also so, das sind auch ganz banale Prozesse, die da vorschweben.
Hier bei Radio Antimilitarista haben wir in den vergangenen Monaten immer wieder über Grenzen und Grenzüberwachung geredet. Wie wird da KI eingesetzt?
Also ganz viel. Ich glaube, man muss ja Grenzen, da muss man immer abstrahieren vom konkreten Ort der Grenze. Also dass Leute abgeschoben werden, weil sie aufgrund von einer Spracherkennung irgendwie ihre Fluchtgeschichte da irgendwie für falsch erklärt wird. Also das ist ja auch spektakulär. Das wird dann zukünftig auch in der Genetik kommen. Also es gibt ganz viel, wo sozusagen im Asylverfahren KI schon teilweise zur Anwendung kommt. Dann näher an der Grenze gibt es tatsächlich so Satelliten- und Drohnenüberwachung. Gibt es ja auch schon im Mittelmeer. Das wurde in Karlsruhe vom Fraunhofer-Institut sozusagen optimiert, so auf drei Ebenen. Also Satelliten, Drohnen und dann auch so Sensorbojen. Die dann mit so einem sogenannten objektorientierten Weltmodell automatisch bei Schiffen identifizieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit da Flüchtlinge an Bord sind. Athos bietet auch so Smart Checkpoints und Smart Borders an, wo dann, also so der Werbetext da, aufgrund von modernster Techniken der Mustererkennung sozusagen Menschen als Gefährder oder Bedrohung identifiziert werden. Also man muss die Grenze gar nicht mehr, muss nicht immer jemand im Blick haben. Das ist halt tatsächlich auch unmöglich. Sondern mit KI soll es möglich sein, halt tatsächlich doch immer so eine lückenlose Überwachung zu machen. Das ist, glaube ich, aber auch generell, also die Vision. Ne? So, bei Kameraüberwachung kann man sich immer einreden, na gut, da kann ja niemand kann alle Kameras gleichzeitig begucken und dadurch gibt es dann doch noch irgendwelche Freiheiten. Das Gleiche gilt ja für die Grenze. Also auch die Autonomie der Migration ging ja immer davon aus, man kann Grenzen nicht dicht machen, weil man kann nicht immer überall gucken. Wenn man aber diese Assistenzsysteme macht, die mit so einer Hightech-Sensorik und dann einer automatisierten Auswertung identifizieren, okay, jetzt muss hier aber ein Mensch hingucken oder hinfahren und eingreifen, dann ist halt so eine Totalüberwachung doch auch denkbar. Und das wird ganz wesentlich an der Grenze durchgesetzt. Und da haben wir ein Unternehmen in Tübingen mit Atos, das da führend ist und damit wirbt. Mustererkennung an der Grenze, und die haben da Bildchen, ne, von dann so hochgezogenen Zäunen mit Stacheldraht obendrauf. Irgendwo ist ein Tor und da sind Kameras und Radar und so installiert. Und dann hält sich Tübingen für so unglaublich weltoffen und hier könnte ja nie Rüstungsindustrie, aber da spricht niemand drüber. Und das ist halt, ja, halt, das war mal ein ganz nettes Tübinger Startup und das wurde halt gekauft und dann hat man halt auch keine Kontrolle mehr.
Es spricht ja zum Glück doch jemand drüber, nämlich das Bündnis gegen das Cyber Valley. Welche Aktionen habt ihr in der kommenden Zeit geplant?
Also das Bündnis ist ja tatsächlich als Bündnis gedacht. Das heißt, lange nicht alles, was gegen Cyber Valley, du hast diese Amazon-Aufkleber oder Buttons angesprochen, bei weitem nicht alles, was läuft, ist vom Bündnis selber, sondern das machen Leute und einmal im Monat kommen die Leute halt zusammen und besprechen sich so ein bisschen. Das Bündnis überlegt gerade oder hat jetzt eigentlich vor, den letzten Monat vor der Entscheidung, die Fläche da an Amazon zu verkaufen, dass dieses Entwicklungszentrum endgültig abgesegnet wird, zu so einem Aktionsmonat aufzurufen und einfach zwischen 10. September und 10. Oktober nochmal wirklich zu sagen, Leute, jetzt zählt's, jetzt macht mal was, ne? Und macht was Großes zusammen, was Kleines allein. Man muss viel in die Stadt gehen, also die Schwäbische Tagblatt und auch der SWR, aber vor allem das Schwäbische Tagblatt haben ja eine unglaublich einseitige Berichterstattung zu dem Thema. Also man muss auch raus in die Öffentlichkeit und das haben wir uns jetzt für den Zeitraum 10. September bis 10. Oktober nochmal vorgenommen, aber es ist vor allem auch der Aufruf an alle anderen Gruppen, die sich da irgendwie vielleicht jetzt aus der einen antimilitaristischen, überwachungskritischen, flüchtlingssolidarischen Perspektive, wohnraumpolitisch, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, aber ist natürlich auch ein großer Punkt, damit auseinandersetzen, dass die jetzt nochmal im letzten Monat vor der Entscheidung aktiv werden und da Akzente setzen, um vielleicht doch noch Gemeinderatsmitglieder zu überzeugen, da dagegen zu stimmen. Es ist ja schon absurd, es hat ja nichts mit dem Selbstbild, dass jeder einzelne Gemeinderat sozusagen von Tübingen vermitteln will, gemein hier einen Amazon-Entwicklungszentrum und ganz rare öffentliche Flächen dafür zu verkaufen. Also da verheddert sich ja jedes einzelne Gemeinderatsmitglied quasi zwingend in Widersprüche und die dann auch vielleicht nochmal vorzuführen. Vielleicht denkt ja nochmal der eine oder die andere drüber nach, wie sie sich da verhalten.
Habt ihr eigentlich Zahlen, wie die Leute in Tübingen, also die Bürger in das Cyber Valley so sehen?
Nö, also wüsste ich auch nicht. Also wir haben ja überhaupt keine, wir haben ja gar keine Organisation oder Finanzkraft, um da sowas in Auftrag zu geben. Ich weiß auch gar nicht, wie viel es aussagen würde. Also die spannendste Frage, die mich jetzt interessieren würde, wäre eigentlich, wie viele Leute überhaupt mit dem Begriff Cyber Valley was anfangen können und was die Leute darüber wissen. Ich glaube, davon, was die Leute darüber wissen, hängt auch ihre Position dazu ab. Ganz generell habe ich das Gefühl, dass je mehr sich Leute als sozusagen kommunale Elite wahrnehmen, also von der Medien, Politik, Wirtschaft, also die oberen 10.000, die gibt es ja auch, vor allem auch Wissenschaft in Tübingen. Also je mehr sich da Leute selber als Elite wahrnehmen, desto mehr supporten sie das und je mehr Leute auch einfach irgendwie an so die Probleme denken, die Miete zu zahlen, zahlen zu können und zum Beispiel auch in so einem Pflegealltag zum Beispiel stecken, desto weniger sind die da auch irgendwie von der Hightech-Pflegeroboter-Krebsforschung, irgendwie lassen sie sich da überzeugen, sondern erkennen auch irgendwie, dass das halt ja im Grunde platt gesagt schon ein Projekt ist, wo die Landesregierung der Automobilindustrie hier mit dreistelligen Millionenbetrag unter die Arme greift. So. Also irgendwie ist es ja auch alles relativ offensichtlich und dann wird aber durch so einen Elite-Diskurs von, ist ja unsere Verantwortung, jetzt dieses Thema hier zu bearbeiten und das braucht es für Europa und für Deutschland und irgendwie total verschleiert, was eigentlich dahinter steckt, nämlich dass die Landesregierung über 150 Millionen Euro in die Hand nimmt, um die Wissenschaft auf die Themen der Automobilindustrie zu fixieren. So.
Du hast jetzt gerade kurz das Wohnraumthema angesprochen. Das war ja zumindest am Anfang bei den Protesten ganz präsent. Vielleicht kannst du es, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber einfach nochmal kurz erklären, warum, also wie hängt Cyber Valley mit Wohnraum in Tübingen zusammen?
Also Cyber Valley hat ja ganz konkret sich so benannt nach dem Vorbild Silicon Valley. Silicon Valley sind die Mieten oder die Immobilienpreise unglaublich in die Höhe geschossen, weil da halt jetzt einige den richtigen Reibach machen und dann auch unbedingt da wohnen wollen und es ist ihnen wirklich mehr oder weniger egal, wie viel es kostet. Also das sind Mietsteigerungen von 800% und so bekannt. Es gibt sozusagen eine Mittelschicht, die von Obdachlosigkeit bedroht und betroffen ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob es so weit kommt, aber in Tübingen ist Wohnraum, auch Baufläche knapp und jetzt sagt man aber, wir wollen hier ein Ökosystem für künstliche Intelligenz mit ganz viel Start-up und da wird plötzlich gebaut, Labore, wo letzten Endes relativ wenig Leute arbeiten. Wir haben es mit Millionensummen zu tun, also die Süddeutsche Zeitung schreibt dahinter vorgehaltener Hand, sagt man, wir werden mit Kapital zugeschissen. Der MPI-Direktor Michael Black, der hat mal ein Start-up gegründet und für einen zweistelligen Millionenbetrag dann an Amazon verkauft. Also da wird mit Millionen hantiert, da kommen Millionäre, da kommen aber auch. Und das wurde ja ähnlich wie das Rüstungsargument total als gesponnen am Anfang hingestellt, diese Wohnraumthematik. Da wurde auch sehr sensibel reagiert von Cyber Valley Seite, weil ihnen da, glaube ich, auch klar war, damit verspielen sie echt Sympathien. Da haben sie gesagt, also das ist doch Quatsch und höchstens 300 oder so. Jetzt haben wir aber, Bosch hat jetzt angekündigt, hier ein Entwicklungszentrum zu bauen mit 700 Angestellten, Forschenden. Also Amazon will mit 200 herkommen, Max Planck hat Graduiertenschule für 100 Leute, ZF Friedrichshafen kommt jetzt her. Also es ist mittlerweile offensichtlich, dass es sozusagen viele, viele gut bezahlte Stellen, wo Leute von woanders herkommen und hier dann Wohnungen brauchen für sich, ihre Familien und auch öffentliche Infrastruktur, die sich dadurch halt auch ändern wird. Also das finde ich schon interessant, es wurde immer als Quatsch abgetan, dass das Folgen hätte und als jetzt bekannt wurde, dass Bosch hier sein Entwicklungszentrum so mit einem Schlag einer der größten Arbeitgeber in Tübingen wird, da wurde das ganz klar mitkommuniziert, ah ja, da brauchen wir jetzt natürlich Wohnungen und Kita-Plätze. Davor hat man uns vorgemacht, dass das ein Hirngespinst wäre, dabei laufen die Verhandlungen mit Bosch ja offensichtlich auch schon seit einer Weile. Also wirklich sehr unehrlich, was da gemacht wird. Ne?
Ja, vom 10. September bis zum 10. Oktober ist Aktionsmonat. Was mich noch so abschließend interessieren würde, du hast gesagt, also Eine Forderung des Bündnisses gegen Cyber Valley ist natürlich, dass der Vertrag mit Amazon gar nicht zustande kommt, also dass das Gebiet gar nicht an die verkauft wird. Eine andere Forderung ist die Zivilklausel für das gesamte Gebiet. Was für Forderungen hat das Bündnis gegen Cyber Valley noch?
Tatsächlich auch die Schaffung, also sozialen Wohnungsbau, die Schaffung günstigen Wohnraums. Wir fordern eine Technikfolgenabschätzung und eine konkrete Abkehr von diesem Modell, schnell von der Grundlagenforschung zur Anwendung. Das finde ich ganz entscheidender Punkt, also wo wir wirklich der Grundanlage des Cyber Valley sozusagen widersprechen und wir sagen, okay, bevor neue Technologien auf die Gesellschaft losgelassen werden, eigentlich finde ich schon, bevor sie erforscht werden oder handhabbar gemacht werden, muss parallel eine Forschung darüber stattfinden, die sich auch mit diesen Fragen auseinandersetzt, wie wirkt das jetzt auf Gesellschaft und Menschen und wie wirkt schon die bisherige Digitalisierung und wie viel Digitalisierung ist eigentlich wünschenswert und wer sind eigentlich die Profiteure von diesen Prozessen und wer wird auch drunter leiden. Genau, und also diese Technikfolgenabschätzung und eine andere Forderung, gerade auch konkret formuliert ist, also eine bessere Grundfinanzierung, weniger Drittmittelabhängigkeit von der Wissenschaft, was meiner Meinung nach ganz stark in die gleiche Richtung geht, weil das jetzt Situationserkennung, maschinelles Sehen sozusagen das Top-Thema der Wissenschaft ist. Das hat halt mit der Automobilindustrie und auch mit staatlich-militärischen Interessen zu tun. Eine Wissenschaft, die sich sozusagen selbstständiger und ordentlich grundfinanziert entfaltet, würde eben andere Fragen stellen. Also welche Folgen hat Digitalisierung für Klimawandel, für auf Arbeit, auf Geschlechterverhältnisse, also Alexa, Siri, sonst was. Und dafür ist aber kein vergleichbares Geld da. Also diese Graduiertenschule, die auch aus der öffentlichen Hand finanziert wird, über 100 bezahlte Doktorstellen sind es. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Finde ich ja eigentlich total toll. Aber es richtet sich ausnahmslos an Mathematiker, Informatikerinnen und solche Sachen und behandelt alle diese Fragestellungen von maschinellem Denken, maschinellem Sehen, die für die Industrie interessant sind. Also nicht eine Stelle daran beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und also so, ich würde mir das Verhältnis eher andersrum sozusagen wünschen und glaube auch, dass die Wissenschaft, wenn sie jetzt eben nicht Industrie und staatlich-militärischen Interessen unterworfen wird, sich auch in die andere Richtung entwickeln würde.
Ja, vielen Dank. Falls jetzt die HörerInnen Lust haben, auch beim Bündnis gegen Cyber Valley mitzumachen, wie können sie das denn tun?
Man kann uns einfach anschreiben an info@nocybervalley.de oder man kommt am ersten Donnerstag im September zum nächsten Bündnistreffen. Das denke ich und hoffe ich auch wieder ein richtig großes Treffen wird und diskutiert da mit, was wir in diesen Aktionstagen im letzten Monat noch gestemmt kriegen. Oder wie gesagt, man muss auch nicht unbedingt zum Bündnis kommen und dazugehören, wenn man irgendwie aktiv werden will. Man kann da auch selber was machen. Also es haben ja auch Leute schon Bäume gepflanzt auf dem Baumfeld 13, so die drei Bäume für Vielfalt, menschliche Vernunft und ich weiß nicht mehr, was das dritte war. Fällt mir gerade nicht ein. Also gibt ja im Grunde viele Möglichkeiten, auch einfach an Gemeinderatsmitglieder ranzutreten und solche Sachen.